Und bei mir war es wirklich so, wir saßen nach Bewerbungsgespräch noch sicher eine Stunde da und haben noch gequatscht. Dann habe ich noch eine Werksführung bekommen und dann wusste ich, es passt.
It's a match.
Jetzt ist ein Match, ja.
Herzlich willkommen. Wir sind Teil der Young Physical Chemists und das ist unser Karriereradio. Der Podcast, der die Erfolgsgeschichten von Chemikerinnen und Chemikern hinter ihren Karrieren enthüllt. Hallo zusammen. Ihr habt wieder eingeschaltet zu Karriereradio. Ich bin Christina Thonauer und heute besprechen wir ein hochinteressantes Thema und mein Gast ist Tobias Gasser. Hallo Tobias.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr schön. Ja, und heute besprechen wir das Thema von der Grundlagenforschung in die Industrie, wie man da den Weg schafft und hören da heute deine Erfahrungen und Erkenntnisse zum Berufseinstieg. Und vielleicht ein bisschen zu deinem Background. Tobias, du bist physikalischer Chemiker. Und wir kennen uns ja schon ein paar Jahre sehr gut, weil wir
Richtig, ja.
in der gleichen Arbeitsgruppe die Dissertation gemacht haben in Innsbruck. Und du hast genauso auch wie ich eben EIS studiert. Und bei dir ist ein ganz besonderes Resultat dann am Ende der Dissertation gestanden. Du hast das Phasendiagramm von Wasser erweitert und eine neue Phase entdeckt. Magst du da ein bisschen was dazu sagen?
Ja, natürlich. Ich startete meine Arbeit mit einem gänzlich anderen Thema und ich denke, das kennen doch einige. Man fängt an zu forschen und im Laufe der Zeit shiftet der Fokus etwas und man findet etwas komplett Neues, mit dem man nicht gerechnet hatte. Ich meine, das ist im Endeffekt das, was Forschung ja auch bringen soll. Auf jeden Fall, es wurde ein Paper publiziert von einer Gruppe, die auf einem ähnlichen Gebiet forschte wie wir oder immer noch forscht. Und in diesem Paper wurde ein Effekt publiziert, der etwas ungewöhnlich war. Und zwar, das war ein Phasenübergang, ein bekannter Phasenübergang, und vor diesem Phasenübergang sah man ein kleines Feature in den Daten. Und dieses Feature wurde als Glasübergang identifiziert, nämlich ein spezieller Glasübergang, ein Glasübergang, bei dem die Wasserstoffe an den Positionen eingefroren sind und ab einer gewissen Temperatur plötzlich beweglich werden. Und das leuchtet in der Eisforschung bis zu einem gewissen Grad ein. Also es gibt Beispiele für so etwas natürlich. Aber in diesem Kontext machte das wenig Sinn für uns. Und daher sahen uns das genau an und fingen an, selbst Experimente zu machen, an den Schrauben etwas zu drehen und versuchten, diesen Effekt zu bearbeiten. Und also das Daten fanden wir raus, wie wir das Protokoll verändern müssen, dass der Effekt immer größer und immer größer wurde. Und wir waren uns noch nicht ganz sicher. Wir hatten so einen Verdacht, was es sein könnte, aber noch nicht bestätigt sozusagen. Und dann hatten wir eine kleine Konferenz, so eine, nennen wir es Privatkonferenz, mit einigen befreundeten Gruppen in Deutschland, tatsächlich in Odenwald. Und da haben wir uns das nochmal angesehen. Und ich habe ganz frische Daten ausgewertet dafür. Da saß ich noch in Odenwald am Abend an einer Stelle, wo etwas Internet war. Das war gar nicht so einfach dort. Und habe meine Daten in Form gebracht, um sie herzuzeigen. Und dann haben wir am nächsten Tag dann die Daten präsentiert. Also ich hatte meinen Vortrag und habe die Daten hergezeigt. Und mein Professor hatte zu diesem Zeitpunkt die ganzen Daten auch nicht gesehen. Und als ich die Folie herzeigte, dann sah ich schon, wie seine Augen größer wurden. Und nach der Präsentation hat dein Professor aus Dortmund gesagt: Tobias, ich glaube, das ist eine neue Eisphase.
Wow, das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ja ein, wie soll ich sagen, ein sehr grundlagiges Thema, also wirklich an den Grundlagen des Phasendiagramms von Wasser. Aber heute bist du in der Industrie tätig. Magst du da kurz sagen, was du machst und was deine Rolle aktuell ist?
Ja, natürlich. Das Unternehmen, für das ich arbeite, ist ein Umwelttechnologieunternehmen, ein Engineeringunternehmen. Und wir bauen Abgasreinigungsanlagen für die Schwerindustrie. Das bedeutet, bei Stahlwerken, man kennt das auch aus dem alten England oder bei Zementwerken, da kommt sehr viel Dreck raus. Und man kennt, glaube ich, noch die Bilder, viktorianisches England mit dem vernebelten, versmogten London, wo teilweise die Leute starben aufgrund des giftigen Nebels. Ja, und der Grund, dass es das jetzt nicht mehr gibt, sind verschiedene, sehr aufwendige, teilweise Reinigungsverfahren des Abgases. Und meine Firma produziert beinahe die gesamte Palette an Reinigungsverfahren. Also man filtert aus den Industrieabgasen Schwermetalle raus, man filtert Stickoxide raus, man filtert Schwefeloxide raus, aber auch genauso neuerdings CO2. Das ist gerade etwas im Kommen, wie man sich vorstellen kann. Und das ist auch unter anderem mein Thema natürlich hier. Also ich bin in der Forschung tätig und da beschäftige ich mich in letzter Zeit sehr viel mit CO2-Abscheidung.
Ja, hochspannendes Thema auf jeden Fall und sehr, sehr relevant. Da interessiert es mich jetzt schon sehr, wie so für dich der Weg von der Grundlagenforschung an der Universität zur Industrie, wo du jetzt arbeitest, war. Vor allem, wenn man sich verdeutlicht, du hast ja zuerst ja nur mit reinem Wasser gearbeitet und jetzt arbeitest du mit einer Vielzahl an schmutzigen, giftigen Abgasen. Kannst du da vielleicht, also du hast gerade so von deiner Rolle in der Forschung und Entwicklung gesprochen, kannst du vielleicht so einen typischen Arbeitstag oder eine Arbeitswoche beschreiben, welche Aufgaben dir dazu kommen?
Ja, natürlich auch das. Man muss vielleicht sagen, ich habe keine reine Rolle in der Wissenschaft. Ich habe so einen Teil Management dabei. Das gehört damit dazu einfach. Das wird man sehen, wenn man selbst in die Industrie geht. Da schwingt immer das Management auch etwas mit. Da muss ich Gedanken darüber machen, wie wird ein Projekt abgewickelt. Das ist am Anfang etwas ungewöhnlich. Meine Woche startet mal alles damit, dass ich meine E-Mails ansehe und meinen Terminkalender. Und dann.
Das ist wahrscheinlich ziemlich ähnlich wie zu Zeiten der Dissertation,
Ja, zur Zeit der
vermute ich.
Dissertation war die Woche sehr frei in der Einteilung. Also man hatte schon gewisse, wie soll ich sagen, Geräteslots, wo man gewisse Geräte nutzen konnte. Als Experimentalchemiker ist das so. Da ist man darauf angewiesen, dass man zu den teuren, aufwendigen Gerätschaften dazukommt. Aber prinzipiell während der Dissertation hatte man wirklich so Blocks, wo man mal längere Zeit nur am Schreiben war, längere Zeit nur am Auswerten. Oder man wusste, man hat eine Woche, wo man Experimente macht. Das hat man in der Vorwoche geplant meistens oder 2 Wochen davor und mit den anderen Doktoranden und Masteranden abgesprochen, dass man die Geräte bekommt, wenn man sie braucht. Jetzt ist es mehr so, dass der Kalender sehr viel stärker fragmentiert ist. Also man hat dann eine Stunde das, eine Stunde das, viele Besprechungen. Während dem Doktorat war das sehr überschaubar, das ist mittlerweile anders. Man muss sich mit sehr viel mehr Leuten abstimmen. Man ist in einem wesentlich größeren Gefüge als in einer Arbeitsgruppe an der Universität. Aber nichtsdestotrotz, gewisse Parallelen gibt es natürlich. Oft stehe ich im Technikum, habe da zum Arbeiten. Da ist man dann natürlich weg vom Computer mal. Oder man steht in einem Zementwerk zum Beispiel, arbeitet dort. Dann sieht der Tag natürlich ganz anders aus. Aber prinzipiell, die meisten Tage starten mit Computer, Kalender, sehen, welche Besprechungen auf einen zukommen. Und dann plant man die Woche noch etwas. Zu den Aufgaben neben diesen Management-Tätigkeiten und etwas trockenen Computertätigkeiten gehört eben auch die Entwicklung neuer Verfahren auf diesem Gebiet der Abgasabscheidung. Wie schon gesagt, derzeit ist CO2-Abscheidung ein großes Thema, aber auch wieder ein Verfahren, das früher sehr verbreitet war, die Abgaswäsche, die nasse, die mittlerweile in vielen Branchen nicht mehr so gefragt ist, da sie einfach aufwendig ist, da man Abwasser produziert. Allerdings hat das den ganzen Vorteil, dass man sehr viel reiner wird beim Endprodukt, beim Abgas, als man das mit anderen Methoden wird, mit trockenen. Und daher ist das auch wieder so ein Teil, den ich mache. Und da entwickeln wir die Verfahren, wir bauen Versuchsanlagen, wir testen diese Versuchsanlagen mit echtem Abgas in den Werken direkt. Und das natürlich dann, das sind die spannenden Wochen dann natürlich, wo man im Felde ist. Also es gibt sehr viel Abwechslung.
Ja, sehr spannend. Ja, das nehme ich auf jeden Fall mit. Also, dass wahrscheinlich keine Woche wie die andere ausschaut. Und wahrscheinlich auch, dass du, wie du gesagt hast, dass du wahrscheinlich die Zeit viel mehr einteilen musst und auch dein Stundenplan viel fragmentierter ist, nicht wahr?
Ja, es ist phasenweise, natürlich läuft es schon eine ganze Zeit sehr ähnlich dahin. Das ist einfach, wenn gewisse Termine sind, gewisse Pflichttermine, da muss man einfach etwas fertig bekommen, dann hat man mal eine Woche Standardprogramm oder 2 Wochen Standardprogramm. Aber durchaus, ja, es ist sehr abwechslungsreich. Es sehen die Wochen unterschiedlich aus. Man ist immer wieder unterwegs auch, innerhalb von Europa hauptsächlich, aber kann auch mal, hat mich noch nicht erwischt. Leider muss ich sagen, aber kommt schon noch. Auch mal vielleicht nach Asien und nach Amerika. Ja, und dann hat man erstens ein interessantes Arbeitsumfeld, also so eine Industrieanlage, das ist schon beeindruckend zu sehen mal. Man kennt immer die Monumente in den Städten, die riesengroß sind. Diese Industrieanlagen sind teilweise viel, viel größer. Vielleicht nicht ganz so ansehnlich oft, aber dennoch. Ja, und dann ist auch oft mal gut, wieder zu Hause zu sein und mal eine Woche den Computer vor sich zu haben.
Okay, also ein sehr vielfältiges Arbeitsumfeld, was du da hast. Sehr schön. Und wir haben ja heute das Thema der Berufseinstieg in der Industrie und die ganzen, ja, Herausforderungen und auch Erfahrungen dazu. Und du bist ja jetzt nicht mehr direkt ein Berufseinsteiger. Es ist ja schon bei dir so 2 Jahre jetzt so her, dass du eingestiegen bist. Aber wenn du dich jetzt so zurückerinnerst an die Zeit der Bewerbungen, wie war das so? Auch jetzt die Phase der Bewerbungsgespräche, wurdest du nach deinen Schwächen gefragt?
Tatsächlich nicht, nein.
Okay.
Es gab natürlich während dem Bewerbungsgespräch gewisse Sachen wurden einfach abgeklopft vom Chef. Man hat versucht herauszufinden, passt der Bewerber ins Team und ist der Bewerber fachlich geeignet? Wobei fachlich ist ein etwas kompliziertes Thema, hätte ich gesagt. Also es ist glaube ich kaum ein Doktorand, der nach dem Studium in genau diesem Fach einsteigt, das er ursprünglich studiert hat.
Okay.
Und von dem her, es werden gewisse andere Fähigkeiten gesucht, eine gewisse Flexibilität, der Wille, etwas Neues zu lernen, auch wenn man in ein neues Thema einsteigt, aber auch natürlich ein gewisses systematisches Denken, das man mitbringen soll, wenn man in die Forschung geht wieder. Ja, und das wurde schon etwas abgefragt. Da muss man natürlich sagen, es ist ja ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Die Firma sucht nach Leuten, die fähig sind. Also sie wollen dich auch nicht gleich wieder verjagen. Und man sitzt da drinnen und man redet und oftmals, ich habe das von meinen Arbeitskollegen auch oft das gehört, die hatten Bewerbungsgespräche, wo sie drinnen saßen und sich schon dachten nach der Hälfte, nein, das wird nichts.
Okay.
Und von dem her, es ist immer so, man spricht und versucht rauszufinden, ist die Firma etwas für mich? Und die Firma versucht rauszufinden, ist der Kandidat jemand, der uns helfen kann in unserer Entwicklung? Und ich habe damals geschaut, verschiedenste Branchen, verschiedenste Firmen, natürlich auch der Klassiker bei Chemikern Pharma, habe ich mal, etwas lustlos in diesem Moment schon eine Bewerbung abgeschickt, weil ich wusste, das ist das Klischee und ich wollte eigentlich etwas Außergewöhnlicheres machen. Und habe daher verschiedene Stellen beworben, die auf den ersten Blick nicht zu meinem Studium passten. Und eine davon war diese und da kam ich dann hin und dann saß uns gegenüber mein jetziger Chef, damals schon sehr sympathisch, sehr lustig auch im Gespräch bereits, soll ich sagen, es hat schon etwas gefunkt. Das hat man gemerkt. Und ja, das lief dann eigentlich ganz gut und am Ende dachte ich mir, ja, das musst du machen, es hilft nichts. Und dann bin ich nach Hause gefahren nach dem Bewerbungsgespräch und dachte mir, es ist ganz etwas anderes als das, was ich kenne. Es ist komplett ein neues Gebiet, wo ich mich einarbeiten muss. Das ist sehr, sehr viel Arbeit und ich komme gerade aus einer Phase meines Lebens, wo ich sehr viel lernen musste schon. Und dann musste ich mal eine Nacht darüber schlafen und am nächsten Tag dachte ich mir, hoffentlich rufen sie mich an. Und da wusste ich, das ist das Richtige. Das hat funktioniert. Das ist, glaube ich, ein häufiger Fehler, den man macht als Bewerber, dass man hingeht als reiner Bittsteller zu einer Bewerbung. Das ist vielleicht in gewissen Gegenden der Fall, wo man sehr viele Uniabgänge hat, wo der Andrang auf einzelne Stellen sehr, sehr hoch ist. Ich meine, es gibt Beispiele, da hat man 20 Bewerber auf einer Stelle. Das ist aber derzeit eigentlich nicht die Regel.
Okay.
Also man spricht immer vom Fachkräftemangel. Das bedeutet, wenn ich mich recht entsinne, weniger als 3 Bewerber auf einer Stelle.
Okay.
In manchen Gegenden nur 1 Bewerber auf einer Stelle. Und von dem her ist es schon so eine Sache, es muss für beide Seiten passen. Und es ist auch wichtig, wenn man in diese Bewerbungsphase reingeht, dass man sich das vor Augen führt. Ich verbringe eventuell mehrere Jahre in diesem Job. Und von dem her sollten die Kollegen passen, es sollte vor allem mit dem Chef, mit dem das Bewerbungsgespräch hat, schon mal ein gutes Klima herrschen. Und bei mir war es wirklich so, wir saßen nach Bewerbungsgespräch noch sicher eine Stunde da und haben noch gequatscht. Dann habe ich noch eine Werksführung bekommen und dann wusste ich, es passt.
It's a match.
It's a match, ja.
Ja, sehr schön. Ja, ja, dann nehme ich auf jeden Fall mit, dass, also auch für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt gerade vielleicht im letzten Jahr ihres PhDs sind oder im Postdoc und überlegen, einen Job in der Industrie sich zu suchen, also dass man auf jeden Fall mit der Einstellung reingehen muss, es muss auf Gegenseitigkeit beruhen, dass der Job zu einem passt, dass man zur Firma passt, aber auch, dass der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin zu einem passen und das ganze Umfeld, oder?
Ja, es kommt immer darauf an, was man will. Also es gibt ja diese Karriereratschläge, dass man regelmäßig Jobs wechseln sollte, um die Leiter hinaufzuklettern. Man wird allerdings auf diese Art und Weise nie ein Experte. Also es kommt darauf an, was will man. Will man in einer Managementposition landen, wo man rein nur noch im Papier versinkt, mit Geldern jongliert? Das ist der eine Weg. Und der andere Weg ist, man will selbst auf einem Gebiet gut werden, will dieses Gebiet beforschen, will neue Sachen entdecken. Und da braucht man Zeit. Da braucht man einfach Jahre dafür, dass man da reinkommt wirklich. Und das war auch der Punkt, als wir das Bewerbungsgespräch hatten, da wurde mir schon gesagt, wir brauchen dich für mehrere Jahre. Das ist kein Job, den du ein Jahr lang machst oder 2 Jahre machst und dann gehst du. In dieser Zeit bist du nicht einmal richtig angelernt.
Okay, ja.
Und ich verstehe jetzt, was gemeint wurde. Also das ist schon nicht so einfach, das Ganze. Und das ist ein kompliziertes Thema und man entfernt sich unter Umständen auch sehr weit davon, was man von der Uni gewohnt war.
Ja, das definitiv eben. Speziell auch in deinem Fall, denke ich mir. Aber also du würdest sagen, so als Tipp dann wahrscheinlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer, finde, was zu dir passt. Schau, ob du auch langfristig so ein Commitment machst. Teste auch den Arbeitgeber ausreichend. Oder wie würdest du das sagen?
Ja, man soll sich Gedanken machen, was will ich eigentlich, wenn ich mich jetzt bewerbe. Will ich jetzt mal kurz irgendwo unterkommen und will eigentlich auf absehbare Zeit, das gibt es ja auch, auf eine Position mit 20 Stunden die Woche umsteigen, um noch etwas Freizeit genießen zu können? Will ich das für ein Jahr lang machen und dann will ich den Standard wechseln, weil ich sowieso weiß, ich gehe irgendwann weg? Das muss man alles in Entscheidung mit einfließen lassen. In meinem Fall war es so, dass ich wusste, ich will etwas Längerfristiges und so habe ich auch gesucht. Und wenn man das will, dann muss man wirklich schauen, dass die Firma zu einem passt. Das ist so mein Fazit.
Okay, ja, das glaube ich. Und jetzt rückblickend auf deinen ersten Tag oder deine ersten paar Wochen in der Firma, was waren da die größten Herausforderungen für dich? Also nach der Zeit, wo du schon festgestellt hast, okay, it's a match, jetzt wird's ernst sozusagen. Wie hast du dich da vorbereitet oder wie waren da die ersten paar Wochen? Was war da herausfordernd für dich?
An meinem ersten Tag kam ich ins Büro, das war ganz witzig, und bei uns bekam jeder einen Pate.
Ah, okay.
Und der Pate soll einen heranführen ans Arbeitsleben. Und mein Pate wusste aber nicht, was ich zu tun hatte. Deshalb, ich saß an diesem Platz mit dem Computer und fragte ihn, was muss ich jetzt machen? Und er hat dann eine Aufgabe gesagt, weil er selbst nicht wusste, was ich machen soll, die eigentlich kompletter Blödsinn war. Das weiß ich jetzt.
Das weißt du jetzt nach zwei
Jahren.
Aber es war
einfach ein anderes Feld. Das weiß ich jetzt nach zwei Jahren so gut, ja. Okay. Aber ich denke, in diesem Moment dachte er sich, ja, ich gebe ihm mal irgendetwas, das irgendetwas macht. Und ja, dann über die nächsten Wochen hatte ich dann natürlich Gespräche mit verschiedensten Leuten in der Firma. Man findet sich langsam ein. Man lernt auch das Umfeld zu kennen. Also das ist so ein Punkt. Man unterschätzt das am Anfang etwas, wie wichtig es ist, dass man weiß, wer macht in der Firma was, mit wem kann ich reden, wenn ich etwas brauche, wie funktionieren gewisse Abläufe in der Firma, wenn irgendetwas nicht funktioniert, zu wem gehe ich.
Also das heißt, die Organisationsstruktur irgendwie zu durchschauen ist mal so ein wichtiger Punkt.
Die ist tatsächlich wichtiger, als man denkt.
Okay, ja.
Das war eines der ersten Gespräche mit dem jetzigen Chef, dass wir uns in die Kaffeeküche stellten. Er hatte das gesamte Organigramm ausgedruckt, legte es auf den Tisch auf und sagte, hier. Das sind wir. Hier sind wir in der Firma.
Okay.
Und das sind die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das hat sehr viel gebracht. Also das habe ich in diesem Moment noch gar nicht so mitbekommen, aber man kommt dann sehr schnell drauf. Das größte Problem am Anfang ist, dass man sich orientieren muss in der Firma.
Ja.
Und das geht, vor allem wenn die Firma etwas größer ist, nicht so einfach. Bei einer Firma mit 1500 Leuten.
Okay, ja. Das wird wohl ein großer Unterschied sein, eben auf der Universität. Da hat man üblicherweise seine Arbeitsgruppe und den direkten Vorgesetzten, oder? Aber ja, in einer Firma mit über 1000 Leuten, ja, okay, das wird dann mal schnell unübersichtlich. Aber was waren sonst noch so Unterschiede, was du festgestellt hast oder zwischen dem Unilabor und dann der Industrie? Wie sind da die Arbeitsweisen und oder gibt es da irgendwie Unterschiede?
Die Unterschiede sind mannigfaltig. Also ein ganz großer Unterschied ist sicherlich die Betrachtung eines Systems, das wesentlich komplexer ist als das System in der Uni. Zumindest in der Grundlagenforschung. Ich meine, es gibt an der Uni natürlich auch technisch angewandte Sparten, da wird das ähnlich sein, aber in unserem Fall, wir hatten wirklich Grundlagenforschung. Wir hatten unser exakt definiertes System, das wir sezierten und versuchten herauszufinden, wie jeder einzelne kleine Mechanismus in diesem System funktioniert.
Ja, das stimmt.
Das funktioniert in der Schwerindustrie nicht mehr.
Okay.
Also eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe, ist, wenn da Abgas rauskommt, dann kommt das gesamte Periodensystem raus. Und das ist tatsächlich so. Also da hat man von bis alles dabei. Und da lernt man dann Empirie zu schätzen mit der Zeit. Das ist das, was an der Uni immer etwas verböhnt war. Reine Empirie. Man wollte immer die Sachen, ja, durchblicken. Man wollte, wenn man etwas berechnet, wollte man es von Grund auf berechnen. Das funktioniert hier nicht mehr. Es gibt so viele Wechselwirkungen, es ist so unglaublich kompliziert und da ist man sehr froh darüber, dass es eine gewisse Empirie gibt auf diesem Gebiet. Und das ist natürlich ein harter Unterschied zur Uni, wo man das gewohnt ist, dass man sein Labor hat, alles sehr genau definiert hat und alles versteht. Das war wirklich am Anfang, es hat etwas gedauert, sagen wir so. Es hat etwas gedauert, aber man lernt damit zu leben.
Okay. Also viel komplexere Systeme, also der Ansatz, ein System, ein kleines System sehr genau zu verstehen, das funktioniert dann meistens in der Anwendung nicht mehr, würdest du sagen?
Sehr, sehr schwer.
Okay, ja.
Alleine man muss sich überlegen, diese Anlagen sind, mit denen wir arbeiten, und das gilt für alle Industrieanlagen, die sind riesengroß. Da hat man an vielen Stellen Lecks, da gibt es Stellen, wo einfach jemand hergegangen ist, ein Loch reingemacht hat.
Wie ein Loch reingemacht? Was meinst du?
Ja, dann es wird immer gearbeitet und an einem Tag kommen die Arbeiter her und schneiden ein Loch rein und schweißen einen Stutzen rein zum Messen oder sonst etwas und auf einmal ist alles wieder etwas anders. Das ist so. Also
okay.
Dann hat man
also
wieder
dann
irgendwo.
Ist man nicht mehr Herr über den eigenen experimentellen Aufbau.
Absolut nicht, nein.
Okay. Ach, Wahnsinn. Das ist ja sehr interessant. Also das Interagieren auch mit Kolleginnen und Kollegen, die dann plötzlich irgendetwas ändern am eigenen Versuch oder der Anlage, ist dann auch nicht zu unterschätzen, so wie sich das anhört.
Ja, es muss nicht unbedingt ein Kollege sein. Ich meine, diese Anlagen sind wirklich sehr groß und fügen sich natürlich in die Anlagen der Kunden ein.
Ja.
Und natürlich, ja, die Anlagen gehören letztendlich den Kunden und der Kunde hat natürlich auch gewisse Arbeiten an diesen Anlagen, die er durchführt und der bohrt natürlich auch Löcher rein und versucht Sachen zu verbessern, Sachen zu verstehen, Sachen anzubauen und das ändert natürlich einiges. Also das ist natürlich nicht mehr dasselbe, wenn da mal eine große Anlage zwischen deiner Anlage und der Kundenanlage steht, die vorher nicht da war.
Ja, das denke ich mir. Wahnsinn. Okay. Ein anderer großer Unterschied, also was ich mir zumindest vorstelle, also zwischen der universitären Grundlagenforschung und der Industrie, dass du wohl in der Industrie bist du natürlich in gewisser Weise dazu gezwungen oder die Firma ist dazu gezwungen, Gewinne zu erwirtschaften und so bist auch du gezwungen, beizuarbeiten. Wie schaut es aus? Also hast du Freiheit, Forschungsansätze zu verfolgen? Weil das ist ja klarerweise in der universitären Grundlagenforschung üblicherweise kein Thema. Da kannst du einfach nach deinem Interesse gehen und du musst nicht darüber nachdenken, ob das jetzt Gewinne erzielt oder nicht. Wie ist das für dich oder wie ist da die Änderung?
Ja, das war auch eine Frage beim Bewerbungsgespräch. Wie sieht das aus? Hat man gewisse Freiheiten in der Forschung? Und tatsächlich, und das kann ich auch jetzt nach 2,5 Jahren ganz gut beurteilen, wenn man eine gute Idee hat und diese Idee vermitteln kann, dann bekommt man durchaus die Mittel, diese Idee zu verwirklichen. Aber natürlich muss man darauf achten, dass man, wie soll ich sagen, also dein Ziel ist nicht mehr dasselbe wie an der Uni. An der Uni ist das Ziel oftmals reiner Wissensgewinn.
Ja.
Das ist natürlich hier in einer Firma nicht mehr der Fall. Also man muss schon eine Idee bringen, die irgendwann mal in der Lage ist, Geld zu erzielen zumindest. Wenn sie sauber umgesetzt wird, wenn sie aufgeht sozusagen. An der Uni hat man ja natürlich geforscht mit dem Hintergedanken, dass irgendwann die Forschung auch Anwendung findet. In der Grundlagenforschung oftmals weiß man, das dauert viele, viele Jahre. Vielleicht wird sie auch nie angewandt. Das kann auch passieren. Aber in der Industrie muss man immer mit den Gedanken reingehen natürlich. Das muss irgendwann auch in der Lage sein, Geld zu erwirtschaften. Dennoch, man hat sehr viele Freiheiten eigentlich. Das hat mich sehr gewundert am Anfang. Und ja, es geht darum, wie man sich selbst ausdrücken kann. Kann ich eine Idee rüberbringen, so dass sie mein Chef versteht, dessen Chef versteht und auch nachvollziehen kann, was ich in dieser Idee sehe?
Okay, das klingt für mich nach Kommunikation ist key, definitiv.
Absolut, ja.
Ja. Vielleicht da zu dem Thema noch ein bisschen, gibt es so spezielle Fähigkeiten, jetzt Hard oder Soft Skills, wie auch immer, wo du jetzt heute das Gefühl hast, ach, das brauche ich so oft in meinem Job, aber das wurde an der Universität nicht oder kaum vermittelt oder ja, das kannte ich vorher nicht. Fällt dir da irgendetwas ein?
Dadurch, dass man selbst in der Doktorarbeit meistens eine Nische bedient. Eine Nische, in der man üblicherweise im späteren Berufsleben abseits der Uni nicht mehr unterkommt. Und das führt dazu, dass man in der Lage sein sollte, gedanklich weitestgehend flexibel zu sein und sich neue Fähigkeiten anzueignen. Und das, denke ich, ist einer der wichtigsten Punkte. Also man sieht das ja auch in Consulting Agencies, dass da oft Physiker, Chemiker oder auch Personen aus technischen Studien sitzen, die nicht unbedingt auf diesem Gebiet groß geworden sind. Allerdings haben sie durch das Doktoratsstudium eine gewisse Leidensfähigkeit, will ich mal so sagen, sich angeeignet. Sie wissen, dass manche Dinge einfach eine gewisse Zeit benötigen und sie sind vor allem sehr flexibel. Sie können sich auf neue Situationen einstellen, sie können sich neues Wissen aneignen. Und das, denke ich, sind die wirklich wichtigen Fähigkeiten, wenn man von der Universität kommt und in ein Gebiet einsteigt, das man nicht kennt, dann sollte man in der Lage sein, sich selbst zu adaptieren.
Okay, also das heißt, du würdest sagen, eigentlich, man lernt ja während deiner Dissertation einfach zu lernen und wie man sich Inhalte aneignet und das dann das genaue Feld, in das man dann stoßt, im Beruf dann gar nicht so wichtig ist oder dass, wie gesagt, der Background oder das Thema der Dissertation gar nicht so wichtig ist, oder würdest du das sagen?
Genau, also das ist eigentlich meine Erfahrung. Ich habe einige Freunde, die haben es geschafft, dass sie in einem sehr ähnlichen Thema landen, aber das sind verglichen mit den Leuten, die ich kenne, die einen Doktor gemacht haben, sehr, sehr wenige. Also die meisten landen in einem komplett anderen Thema und da muss man natürlich flexibel sein, muss sich neue Inhalte aneignen und muss andere Qualitäten mitbringen.
Zum Beispiel?
Ja, eben. Also ich glaube, Leidensfähigkeit ist schon eine sehr wichtige Qualität. Man muss sich aber auch selbst kennen. Man muss wissen, wie man Wissen sich aneignet und wie man vor allem Quellen beurteilt. Ich denke, das ist eine Fähigkeit, die man heutzutage nicht mehr sehr einfach findet. Eine gewisse Quellenskepsis, wenn man so will. Also man muss natürlich auch verstehen, wir haben das Problem auch immer wieder. Es gibt Nischenthemen, da findet man nicht viele Quellen. Aber dennoch muss man in der Lage sein zu beurteilen, ist das Wissen, das hier niedergeschrieben steht, erstens für mich anwendbar und brauchbar. Zweitens, Macht das Sinn, wie das Wissen erworben wurde? Kann ich das nachvollziehen? Ist das eine Arbeit, die ich als legitim erachten würde? Und das klingt natürlich arrogant etwas, das sehe ich ein, aber es ist durchaus ein Fakt, den man immer wieder hat, dass man Paper liest und sich denkt, das kann nicht stimmen, das kann einfach nicht stimmen. Und dann macht man einen kleinen Test und man sieht, das stimmt doch nicht.
Okay, also wirklich so die Literaturrecherche und wirklich darauf schauen, worauf kommt es an und Paper richtig zu lesen, also das ist schon eine wichtige Skill dann auch im Beruf, würdest du sagen?
In meinem Beruf auf jeden Fall, ja.
Okay.
Das muss ich auf alle zutreffen, aber in meinem Feld ist das Um und Auf. Also man muss oft beurteilen können, aus der reinen Literatur, kann ich so etwas bauen, kann ich so etwas umsetzen? Und wir haben jetzt gerade wieder so ein Thema, wo man sagt, okay, es gibt kaum Quellen darüber und die wenigen, die es gibt, muss man natürlich beurteilen können. Also ich finde durchaus, das ist eine wichtige Gabe. Das gilt nicht nur für wissenschaftliche Quellen, das gilt auch für sozialpolitische Quellen. Man muss unterscheiden können zwischen, gerade bei Fachliteratur für Industrie, das sind meistens diese Journale, diese bunten mit den vielen Bildchen drinnen, aber doch etwas technisch auch, etwas Management. Und auch hier muss man unterscheiden können, was ist Werbung und was ist tatsächlich wichtig für mich. Und das ist gar nicht so einfach.
Ja, das denke ich mir. Ja, vielen Dank eben. Also das sind echt sehr, sehr wichtige Einblicke, die du mit uns da teilst. Vielleicht abschließend nochmal kurz, wenn du so zurückdenkst, Tobias, weil unsere Hörerinnen und Hörer sind eben ja meistens eben PhD-Studierende oder Postdocs der physikalischen Chemie und auch vielleicht an dich selbst, wenn du zurückdenkst zu dem letzten Jahr der Dissertation, wenn du aus heutiger Sicht deinem früheren Ich einen Ratschlag geben könntest, was würde dieser Ratschlag sein? Was würdest du sagen, jetzt als erfahrener und in der Industrie etablierter Physikochemiker, der wirklich in einem sehr Grundlagenforschungsthema in der Dissertation war?
Da gibt es natürlich ein paar Sachen, die ich mir selbst gesagt hätte damals.
Ja, bitte.
Ein paar würde ich hier nicht nennen. Aber man lernt natürlich mit dem Alter. Ich denke, das ist ein Punkt, den man oft nicht zu schätzen weiß während des Studiums. Man hat viel um den Ohren, man ist sehr eingespannt, man hat seinen Plan, den man abläuft, den man durchgeht. Aber ich kann an dieser Stelle sagen, es ist sehr, sehr wichtig, mit den Menschen zu reden. Das Wichtigste sind die Menschen, tatsächlich. Im Studium ist man sehr fixiert auf das, was gerade ist, auf seinen Plan, den man vor sich hat, dass man gut durchs Studium durchgeht. Man vergisst sehr oft, dass das Wichtigste im Studium durchaus auch die sozialen Kontakte sind. Daran wächst man auch sehr viel. Ich sehe das bei meinen ehemaligen Kollegen im Doktorat, ich sehe das bei Freunden, die ich im Studium kennengelernt hatte. Das ist auch jetzt im beruflichen Leben nach wie vor etwas Wichtiges. Erstens, man hat Leute, mit denen man reden kann, wenn etwas mal nicht so läuft, wie man gerne hätte. Leute, ja, die das verstehen, Leute, die das kennen.
Ja.
Und das stärkt auch den eigenen Charakter extrem. Das hilft einem wirklich. Man lernt ja aneinander, man wächst aneinander. Und ich denke, das würde ich den Leuten gerne mitgeben. Achtet darauf, nicht zu sehr zu versinken in eurem Studium alleine, sondern schaut auch immer die sozialen Kontakte zu pflegen. Seid füreinander da, auch im Studium. Das hilft im Studium und auch danach.
Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr abrundende Schlusswort. Ich finde, das sollte man sich groß aufschreiben und immer wieder sich in Erinnerung rufen, also dass man die menschlichen Kontakte nicht vernachlässigt. Genau. Ja, vielen herzlichen Dank, Tobias, fürs Teilen deiner sehr, sehr interessanten, spannenden Einblicke und deine Rückschau auf deinen Berufseinstieg.
Sehr, sehr gerne.
Vielen Dank. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr könnt viele Erkenntnisse aus dem heutigen Gespräch mitnehmen. Und wenn ihr Lust habt, teilt doch gerne diesen Podcast der Young Physical Chemists und schaltet gern zum nächsten Karriereradio wieder ein. Bis bald und alles Liebe, eure Christina.
Psst, exciting news ahead. Due to popular demand, our podcast Karriere Radio is making a big switch from German to English. Spread the word to your English-speaking friends and hit that like and share button. Stay tuned for our upcoming episodes in English. Your YPC team.
Karriere Radio ist eine Produktion der Young Physical Chemists der Deutschen Bunsen-Gesellschaft für physikalische Chemie. Wir weisen darauf hin, dass die Meinungen der Sprecherinnen und Sprecher persönliche Ansichten sind. Dieser Podcast hat keine Werbepartner. Alle Inhalte dienen ausschließlich informativen oder pädagogischen Zwecken und spiegeln keine finanziellen Interessen wider. Vielen Dank fürs Zuhören.